Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Dichmann.
Guten Abend, Fulda. Wow. Schön, dass ihr da seid. An diesem kalten Abend hier in diesem Wahnsinnssaal im Stadtschloss in Fulda mit Kronleuchtern und Goldvertäfelung, alles da, was man braucht, was man sich vorstellen kann. Macht bitte nochmal eine Runde Applaus für die Podcast-Gemeinde und alle, die uns im DAB Plus Digitalradio hören, falls es mal soweit ist. Jawohl! Schön, dass ihr da draußen auch mit dabei seid. Hier im Saal fangen wir jetzt heute mal an mit der Gretchenfrage. Und das meine ich jetzt nicht metaphorisch mit irgendeiner besonders wichtigen Frage über ein besonders wichtiges Thema, sondern tatsächlich mit der Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Religion, Fulda? Würde mal jeder die Hand heben, der katholisch oder evangelisch, eine der beiden großen Konfessionen, getauft ist? Oh, wow. Oh, wow. Man merkt, dass wir in Fulda sind. Also, der Bundesdurchschnitt liegt da ja bei ungefähr 45%. Ne? Wir haben Ende 2023 das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gehabt, dass mehr Leute in Deutschland ohne Konfession waren, als mit einer der beiden großen christlichen. Und hier im Saal, ich schätze mal, das waren ungefähr 3/4 der Leute, die gerade die Hand gehoben haben, wenn nicht sogar mehr. Ja? Also schon ordentlich überm Schnitt. Gleichzeitig, ne, ich habe ja gesagt, wir haben sehr viele Menschen ohne Konfession inzwischen in Deutschland. Das ist ein Trend, ja, der über die Jahre auch so weitergeht. Viele treten aus den Kirchen, manche treten gar nicht erst ein, die Kinder dann in dem Fall. Aber ein paar Sachen haben sich trotzdem nicht geändert. Ne? Es ändert sich zum Beispiel auch nicht, dass wir zur Weihnachtszeit Weihnachtsbäume aufstellen und so ein bisschen Stern über Bethlehem singen und uns das Krippenspiel angucken. Und gerade der Weihnachtsbaum ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel für unser Thema heute auch, weil er eben nicht nur eine christliche Tradition ist, sondern eben auch vor allem eine deutsche christliche Tradition. Der taucht das erste Mal schon im 16. Jahrhundert in den Quellen auf, dann sogar bei Goethe, ja, oh la la. Goethe höchst selbst hat was über den Weihnachtsbaum geschrieben und ist dann in die ganze Welt rausgegangen, dieser Weihnachtsbaum. Ne? Wie kommen wir dazu, dass wir sowas machen? Wie kommt es, dass so viele Menschen hier in diesem Saal getauft worden sind? Und woher kommt die christliche Prägung Deutschlands? Die katholische Kirche macht es sich da ganz einfach eigentlich. Die sagt, wir Deutschen, da reden wir heute noch ein bisschen ausführlicher drüber, wir haben unseren eigenen Apostel, den Apostel der Deutschen. Und ihr seid ja schlaue Leute hier in Fulda, ihr wisst wahrscheinlich schon, wer das ist. Der ist nämlich quasi hier auch direkt gegenüber begraben, hier in eurem Dom. Der heißt Bonifatius. Ist vor etwa 1350 Jahren geboren worden, ist dann stolze 80 Jahre alt geworden. Ziemlich hohes Alter fürs Mittelalter. Und das ist auch das letzte Mal aber heute, dass ich mir irgendwelche Kommentare zum Alter erlaube.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Unser Bonifatius.
Guten Abend, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Empfang in diesem wunderbaren Saal, in dieser wunderbaren Stadt, die ich zum ersten Mal besucht habe. Und ich bin, das muss ich Ihnen sagen, wirklich begeistert.
Jetzt kommt gleich im ersten Akt schon der erste Twist, Matthias. Bonifatius, der Apostel der Deutschen, geboren als Winfried, kommt aus Crediton.
Wo ist das?
Das liegt in England.
Sehr gut. Mhm. Dort wird er geboren, 673. Soweit ich das rauskriegen konnte, kommt er aus einer einigermaßen wohlhabenden Familie aus dem Südwesten Englands. Diese Familie gehört den Angelsachsen an. Die Angelsachsen sind Germanen. Und man sagt zu ihnen, dass sie so eine Art Sammelvolk gewesen sind. Also da waren, man glaubt es kaum, Angeln und Sachsen dabei. Und später kamen dann noch Friesen und Jüten hinzu. Und das könnte eben auch erklären, warum die erste große Missionsunternehmung von Bonifatius den Friesen galt.
Die Friesen sind wichtig. Wir bleiben aber erstmal bei der Mission, beim Missionieren, Matthias. Da hast du jetzt nämlich einfach mal so schnell ein wichtiges Wort in den Raum geworfen. Bonifatius war Missionar. Soll heißen, er wollte Menschen vom christlichen Glauben überzeugen. Wie ist er überhaupt dazu gekommen, das zu tun?
Naja, also ich war, auch wenn du das nicht glaubst, nicht dabei. Insofern,
ich glaub's wirklich nicht,
die Grundierung könnte er bekommen haben, weil er in einem Kloster groß geworden und erzogen worden ist, in einem Benediktinerkloster in Exeter. Und das ist eine kleine Stadt gewesen in unmittelbarer Umgebung seines Herkunftsortes. Und er hat sich wohl sehr stark und sehr intensiv mit der lateinischen Sprache beschäftigt. Die war ja damals sozusagen gang und gäbe, da sprach man die noch als Umgangssprache. Und er hat eine Grammatik sogar dazu geschrieben, also eine lateinische Grammatik. Und er begann dann mit der Missionstätigkeit sozusagen im Fränkischen Reich. Und wir werden es vielleicht heute Abend noch rauskriegen, aber alleine die Überlegung, dahin zu kommen, also von England, da war ja noch der Ärmelkanal zwischen, in dieser Zeit, halte ich für relativ gewagt, aber er hat es gemacht. Und ich will schon mal einen Namen auch jetzt erwähnen, weil zu der Zeit, in der er also ins Fränkische Reich ging, war dort Karl Martell, der große Herrscher sozusagen, ein ehemaliger Hausmeier. Und das ist der Großvater von Karl dem Großen, also eine Familie von besonderer Bedeutung.
Stellen wir uns das mal auf der Landkarte vor. Matthias hat ja schon angefangen. Also im Norden England, wo Bonifatius herkommt, weiter südlich, das Fränkische Reich, damals von hier Fulda bis nach Bordeaux runter, also bis an den Atlantik, also zu diesem Zeitpunkt auch schon riesig groß. Dazwischen liegt nicht nur der Ärmelkanal, wie Matthias gerade gesagt hat, sondern auch die Nordseeküste. Und an der siedelten damals die von dir ebenfalls schon erwähnten Friesen. Ja, die wollte Bonifatius jetzt als erstes missionieren.
Ja, das hat
aber nicht so richtig funktioniert.
Das kann man wohl so sagen. Also es ist krachend gescheitert, ehrlich gesagt. Weil die Friesen sind kampfeslustig und kampferprobt auch. Und die verteidigen ihre Werte oder haben es damals so gemacht. 716 ist dieser Versuch gescheitert. Die Friesen bleiben sozusagen bei ihren kultischen Ritualen. Und sie lehnen es ab, zu Christen zu werden oder dem Christentum überzutreten. Und das scheitert also und die machen aber weiter und werden dann aber von Karl Martell, dem eben schon erwähnten, 10 Jahre später ungefähr, dann doch sozusagen wieder übernommen und dann werden die Friesen, sind dann Teil des Fränkischen Reiches und dann kann die Missionierung wieder aufgenommen werden, was ja auch passiert ist.
Jetzt weiß ich natürlich, dass Bonifatius hier in Fulda ziemlich wichtig ist. Also er liegt ja nicht nur hier begraben, sondern es gibt auch eine große Statue. Und ich könnte mir vorstellen, dass eure Ampelmännchen auch diesem Bonifatius gewidmet sind. Das sind nämlich so kleine Bischöfe, die hier rot und grün aufschlagen. Aber dieses Friesland, Matthias, das war doch irgendwie auch ein Schicksalsort für Bonifatius, denn da sollte er ja auch sterben.
Ja, das ist irgendwie tragisch. Also da fing das alles an und da endete es auch, wobei die Umstände seines Todes, jedenfalls soweit ich das weiß, nicht so ganz hundertprozentig geklärt sind. Es war wohl im Sommer 754 oder 55, er war ungefähr 80 Jahre alt da zu der Zeit und er wird von Gegnern seiner Missionsbemühungen schlicht und ergreifend totgeschlagen. Und dann gibt es Quellen, die sagen, er hatte 12 oder 52 Begleiter, die eben auch diesem Anschlag zum Opfer gefallen sind. Und 12 wäre die Zahl der Apostel und 52 die Zahl der Wochen eines Jahres. Also es rankt sich so das eine oder andere um diesen Tod. Und wir können ja versuchen, heute Abend so ein bisschen Klarheit in diese Frage zu bringen.
Machen wir. Seine Gruft haben wir uns vorhin noch angeschaut, hier unten bei euch im Dom. Da sieht man das ja, wie er ziemlich martialisch erschlagen wird. Also das ist ein übles Bild. Wir befassen uns jetzt aber erstmal nochmal mit seinem Leben, weil wir haben jetzt ein paar Mal von Missionieren gesprochen, aber wir müssen uns, glaube ich, vorstellen oder mal versuchen, begreiflich zu machen, was Missionieren in der Lebenszeit von Bonifatius tatsächlich hieß. Das war jetzt eben nicht so, dass man zu den Friesen irgendwie hingegangen ist auf dem Marktplatz und gesagt hat, hier, Gottes Botschaft, Jesus Liebe und so und jetzt, okay, wir sind Christen, sondern das war im Grunde waschechte Machtpolitik, ne? Und wie das gemacht wurde, das erzählt euch jetzt Martin Krinner für eine Stunde History mit der vielleicht bekanntesten Geschichte aus dem Leben des Bonifatius, nämlich über den Fall der Donaueiche. Applaus für Martin.
Über die Katten und ihre Götter ist nicht besonders viel bekannt. Sicher ist nur, dass sie im heutigen Hessen gesiedelt haben und dass sie ein widerspenstiges Volk gewesen sein müssen. Schon die alten Römer hatten ihre Schwierigkeiten mit ihnen. Tacitus zum Beispiel hat sie als Menschen von härterem Körperschlag bezeichnet, mit strammen Gliedern und strammem Blick. Und mit typisch römischer Überheblichkeit schreibt er:
Für Germanen haben sie viel berechnenden Verstand und Geschicklichkeit.
Die Katten waren streitlustig. Und wer sich mit ihnen anlegen wollte, der musste sich warm anziehen, denn sie würden Widerstand leisten. Heftigen Widerstand.
Andere machen den Eindruck, als zögen sie zu einer Schlacht aus. Die Katten aber ziehen immer in den Krieg.
Bonifatius hat sich mit ihnen angelegt. oder besser mit ihren Göttern. Im Auftrag des Herrn, im Auftrag seines Stellvertreters hier auf Erden und im Auftrag des fränkischen Herrschers Karl Martell. Aber eigentlich beginnt diese Geschichte nicht in den hessischen Wäldern, sondern im alten Rom. Im Jahr 719 kam Bonifatius zum ersten Mal in die ewige Stadt. Und der Grund für seine Reise war, er hatte erkannt, dass man zum Missionieren drei Dinge braucht. Einen festen Glauben, die Rückendeckung einer weltlichen Macht und die Legitimation von Seiten der Kirchenoberen. In den Jahren vor seiner ersten Romreise hatte er sich bereits als Missionar versucht, bei den Friesen. Dort hatte er sich allerdings in erster Linie auf seinen festen Glauben verlassen und war damit gescheitert. Jetzt sollte das anders werden. In Rom bekam er eine Audienz beim Papst und hinterließ bei ihm einen so guten Eindruck, dass Gregor ihm einen offiziellen Auftrag gab.
Mache dich schleunigst auf zu allen Völkern, die im Irrtum des Unglaubens befangen sind. Erforsche, ob die unbebauten Gefilde ihrer Herzen von der Pflugschar des Evangeliums zu beackern sind und den Samen der Predigt aufnehmen wollen.
Bonifatius machte sich nun erneut auf den Weg in den wilden Norden. Zuerst noch einmal zu den Friesen, danach aber ins heutige Hessen, Thüringen und Bayern. Er predigte den Ungläubigen, er taufte die Bekehrten, baute ihnen Kirchen und gründete neue Klöster für sie. Und er war nicht allein. Diese Reisen durch den Osten des Fränkischen Reiches waren regelrechte Expeditionen. Er hatte Mönche und andere Kleriker dabei, die ihm beim Predigen helfen sollten, Handwerker, die zum Beispiel die Kirchen bauten, und bewaffnete Männer, die für seinen Schutz sorgen sollten. Denn Missionieren war gefährlich. Er bekam diese Männer von Karl Martell, dem mächtigsten Mann im Frankenreich, denn der hatte erkannt, dass die Christianisierung helfen würde, seine Herrschaft abzusichern. Und im Jahr 723 wurde bei den Katten klar, wofür Bonifatius diesen Schutz brauchte. Sein Schüler und Biograf Willibald schreibt, dass er in Geismar Station machte. Heute ist das ein Teil der Stadt Fritzlar, gut 30 Kilometer südwestlich von Kassel. Und die Katten waren eigentlich schon christianisiert, zum Teil zumindest. Und eigentlich bereits ins Fränkische Reich eingegliedert, dennoch gab es immer wieder Unruhen. Und einen heiligen Baum, der dem Gott Dona geweiht war. Für die Katten war Dona der Gott des Donners, des Wetters und der Fruchtbarkeit. Und gemeinsam mit Fria, Wotan, Tyr und den anderen Göttern herrschte er über die Natur und über das Schicksal der Germanen. Als Bonifatius nun aber, zumindest der Legende nach, die Katten mehrfach unter diesem Baum gesehen hat, fasste er den Beschluss, ein Exempel zu statuieren. Mit einer Axt. Die Katten müssen außer sich gewesen sein vor Wut.
Da strömte eine große Menge von Heiden herbei, welche den Feind ihrer Götter voll Eifer verwünschten.
Sie beschimpften Bonifatius. Sie drohten ihm an, ihn totzuschlagen. Und wenn die fränkischen Soldaten sie davon abhalten sollten, dann würde Dona höchstpersönlich eingreifen und ihn mit Blitz und Donner niederstrecken. Dennoch nahm Bonifatius an einem stürmischen Herbsttag die Axt in die Hand. Und da geschah ein Wunder.
Als Bonifatius nur ein wenig gegen den Baum gehauen hatte, da wurde die gewaltige Eiche sofort vom göttlichen Hauch geschüttelt und stürzte mit gebrochener Krone zur Erde. Und wie durch die Kraft eines höheren Winkes zerbarst sie sofort in vier Teile.
Kein Blitz, kein Donner, noch nicht einmal ein Regenschauer ging auf Bonifatius nieder.
Als dies die vorher fluchenden Heiden gesehen, wurden sie umgewandelt. Sie ließen von ihren früheren Lastern ab, priesen Gott und glaubten an ihn.
Aus dem Holz der Eiche ließ Bonifatius im Anschluss eine Kirche bauen, schreibt Willibald. Ganz so einfach, wie er es behauptet hat, war es am Ende allerdings doch nicht, denn in Zukunft beschwerten sich die Bischöfe von Mainz und Würzburg immer wieder über die heidnischen Opfer ihrer Schäflein. Dennoch ist über die Katten und ihre Götter heute wenig bekannt, während wir immer noch von Bonifatius reden.
Martin Grinner. So macht das ein echter Missionar, wie uns Martin das eben erzählt hat, hier in einer Stunde History. Bonifatius im Auftrag des Herrn unterwegs. Über ihn und sein Wirken wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr erfahren mit einem guten Bekannten hier in einer Stunde History, den wir gerne einladen, wenn es um diese Zeit und diese Epoche geht, nämlich mit Stefan Freund. Kommen Sie rauf. Und Applaus bitte. Kommen Sie zu uns. Hallo, Herr Freund.
Hallo, Herr Dichmann. Hallo, Herr von Hellfeld. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Das ist natürlich erstmal eine gute Story, Herr Freund. Ne? Also Bonifatius nimmt die Axt, haut auf diesen, auf diese Donaueiche und das Ding sprengt, wird in 1000 Teile gesprengt. Das wirkt wie ein sehr entschlossener Bonifatius, ein sehr mutiger Missionar. Wie gesagt, es ist aber auch eine sehr gute Story. Also was kann man denn ernsthaft über 1000 Jahre nach seinem Leben eigentlich noch über diesen Bonifatius als Mensch, als Charakter vielleicht sagen?
Als Mensch und als Charakter kann man sehr viel über Bonifatius sagen. Mhm. Für einen frühmittelalterlichen Geistlichen und auf der anderen Seite wiederum sehr wenig. Das bedarf der Erläuterung. Aha, ja. Man kann deshalb sehr viel über Bonifatius sagen, weil er schon sehr, sehr bald nach seinem Tod eine sehr ausufernde Verehrung erfahren hat, weil sein Briefwechsel gesammelt wurde und weil er eine Lebensbeschreibung erhalten hat. Und durch diese beiden Sammlungen, die im Mainzer Umfeld seiner Schüler und Vertrauten entstanden sind, wissen wir relativ viel über ihn. Auf der anderen Seite wissen wir, wie bei fast allen frühmittelalterlichen Menschen, ganz wenig über ihn, weil wir keine klassischen Ego-Dokumente haben, weil uns vieles aus dem Bereich der Emotionen etc. verloren gegangen ist.
Aber aus den Quellen, die da in Mainz gesammelt wurden, was können wir da vielleicht ablesen über ihn?
Aus diesen Quellen heraus würde ich ihn in doppelter Hinsicht charakterisieren. Zum einen jemand, der zutiefst vom christlichen Glauben durchdrungen war und auch von der Notwendigkeit, diesen Glauben zu verbreiten. Zum anderen tritt uns in den Briefen ein, möchte mit aller Vorsicht sagen, ängstlicher Mensch entgegen. Mhm. Jemand, der Sorgen hat um sein Seelenheil, der fürchtet, Fehler zu begehen, der ja auch nach Heiligkeit strebt, also der gewissermaßen skrupulös ist in seinem Agieren und sich deshalb auch immer wieder rückzuversichern versucht, dass sein Handeln auf fruchtbaren Boden stößt.
Also der im wahrsten Sinne Angst hat, dass seine Mission scheitern könnte?
Der auch Angst hat, dass seine Mission scheitern könnte, ja.
Wir haben aber eben schon gehört, ganz alleine war er ja eigentlich nicht unterwegs. Er hatte Mönche und Schüler und Gelehrte dabei, er hatte auch Soldaten dabei, die ihn beschützen sollten und eben nicht zuletzt Handwerker, die Kirchen bauen sollten. Also war er Teil, sagt man ja so, einer Missionsbewegung. Von wem ging diese Bewegung eigentlich aus? Und von wo aus vielleicht auch?
Bonifatius war Teil einer doppelten Missionsbewegung. Das ist einmal die Missionsbewegung, die von den Angelsachsen, also von den britischen Inseln, ihren Ausgangspunkt genommen hat. Das ist in der Anmoderation schon angeklungen. Das ist, sind mehrere Männer, von Frauen erfahren wir zu dieser Zeit sehr wenig, die getrieben sind einmal von der Vorstellung, sie treten eine Pilgerreise an und ahmen damit Jesu Christi nach. Das heißt, eine Peregrinatio pro Christo, verlassen ihre Heimat, verlassen ihre Herkunft, um andernorts den christlichen Glauben zu verbreiten. Zum Zweiten wird diese Missionsbewegung des Bonifatius eben, auch das wurde vorhin schon kurz thematisiert, in den politischen Kontext der damaligen Zeit eingebettet. Wir befinden uns eben in der Zeit Karl Martells. Das heißt, die Karolinger, die in der Mitte des 8. Jahrhunderts nach dem Königtum greifen sollten, sind zu diesem Zeitpunkt noch im Amt der Hausmeier. Die Merowinger sind mehr oder weniger Marionetten an ihren Fäden. Und die Missionspolitik und die herrschaftliche Durchdringung eines Raumes gehen hier einher. Das ist im Übrigen ein ganz klassisches Muster für diese Zeit. Wir würden heute von Win-Win-Situationen sprechen. Beide Seiten versprechen sich Vorteile davon. Karl Martell verspricht sich eine Stärkung seines Ansehens, verspricht sich durch die Christianisierung natürlich auch, dass mehr seiner Untertanen diesen Glauben verinnerlichen. Und Bonifatius benötigt natürlich, um unbeschadet, wir haben die Hintergründe der Fällung der Donaueiche schon gehört, um unbeschadet dieses Missionsunternehmen durchführen zu können. Er bedarf eines Schutzbriefes, den er auch von Karl Martell bekommt.
Aber jetzt nochmal diese Donaueiche, weil wie missionierte man denn jetzt eigentlich? Wie hat das tatsächlich konkret on the ground, würde man vielleicht heute sagen, funktioniert? Weil das mit der Donaueiche wird eine Geschichte sein. Also man missioniert ein Dorf nicht dadurch, dass man so einen Baum zerschlägt.
Also soweit uns das die Quellen, wir müssen hier immer wieder auch vergleichen, andere Missionare, zu denen die Quellen uns etwas aussagen, heranziehen, auch aus anderen Zeiten. Aber soweit man das den Quellen entnehmen kann, sind das durchweg ausgesprochen charismatische Persönlichkeiten. Das heißt, Mission erfolgt in erster Linie durch die Kraft des Wortes und durch die Kraft des Auftretens insgesamt. Und bei Bonifatius, nochmal zur Eingangsfrage zurück, ob wir etwas Näheres über ihn wissen. Ja, bei Bonifatius haben wir ja dadurch, dass er nach seinem Tod, dass seine Reliquien, sein Leichnam hierher nach Fulda verbracht worden ist und dieser Leichnam auch anthropologisch untersucht wurde, wissen wir eben, dass er für die mittelalterlichen Verhältnisse relativ groß war. Also 1,85 bis 1,90 schätzen Anthropologen. Das kommt in Oberschichten, die eine ungleich bessere Ernährungschance haben, durchaus vor. Aber in Kombination mit einem offenbar wortgewaltigen Auftreten, mit einem entsprechenden Gefolge, mit dem er aufgetreten ist. Und dann mit dieser Größe entwickelt das Ganze schon mal eine gewisse Zugkraft. Mhm. Und dann darf man eines nicht vergessen, in dieser Zeit unterschiedlicher Kulte bietet das Christentum natürlich auch ein Angebot, das andere Kulte nicht haben. Und dieses Angebot lautet in einer kriegerischen Welt: Ihr werdet unsterblich. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das wird von einigen Theologen und Kirchenhistorikern als ein ganz entscheidendes Moment angesehen.
Sie haben ja gerade von der doppelten Missionsbewegung gesprochen, einmal die angelsächsische, einmal die fränkische. Was ist denn eigentlich mit Rom? Wir haben ja auch gehört, dass er in Rom war. Hat er nicht vielleicht auch aus päpstlicher Richtung einen kleinen Schubser gekriegt?
Ja, das ist die Darstellung, die man dem Ganzen gerne verleihen würde. Mhm. Also wir müssen hier tatsächlich konstatieren, dass das Papsttum im Grunde genommen bis in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts eher reaktiv denn aktiv tätig ist. Und alles, was uns die päpstlichen Briefe zu, beziehungsweise die Briefe des Bonifatius zu erkennen geben, geht die Initiative zur Reform von ihm aus. Er sucht um päpstliche Unterstützung nach. Er erbittet vom Papst die Ausstattung mit entsprechenden Ämtern als Missionsbischof, Missionserzbischof und trägt dann diese Gedanken weiter in die Welt. Aber es ist tatsächlich so, dass durch Bonifatius in die fränkische Kirche dieser Rombezug getragen wird. Das ist ein Element, das kommt aus dem angelsächsischen Bereich, macht die angelsächsische Kirche auch besonders. Und diese Rombeziehung ist bis dato im Frankenreich noch gar nicht so etabliert gewesen. Da sind andere, beispielsweise die Bayern, früher dran gewesen. Und für die weitere Entwicklung der Karolinger wird das aber dann zum entscheidenden Moment, weil es dann mit päpstlicher Unterstützung in der Mitte des 8. Jahrhunderts gelingt, tatsächlich zum Königtum aufzusteigen.
Wir haben jetzt heute schon von den Katten gehört, von den Friesen, haben gehört, dass Bonifatius in Hessen und in Thüringen und in Bayern waren. Und ich habe vorhin eben diesen Titel, den Apostel der Deutschen, ins Rennen gebracht. Wie finden Sie den, Herr Freund? Wie würden Sie den beurteilen, diesen Begriff oder diesen Titel?
Also der Titel ist natürlich anachronistisch, nicht zeitgenössisch, weil es im 8. Jahrhundert keine Deutschen gegeben hat. Mhm. Der Titel taucht im 16. Jahrhundert auf und wird dann im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, durch Papst Pius den 9. offiziell genehmigt, dass man ihn entsprechend trägt und er in Deutschland so benannt werden kann. Das heißt, wir bewegen uns da mit der Titulatur in einem ganz anderen Raum. Mhm.
Schauen wir uns später vielleicht auch nochmal genauer an, diese Titulatur. Bonifatius, 80 Jahre wird er alt, ziemlich alt für die Zeit, haben wir ja schon gesagt. Können Sie jetzt vielleicht dann noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was denn genau passiert sein könnte da, als er in Friesland nochmal zu seinem Lebensende war?
Also was in Friesland geschehen ist, berichtet uns seine Lebensbeschreibung und berichten uns dann Quellen aus dem frühen 9. Jahrhundert mit einigen Ausgestaltungen. Zwei Dinge können wir wieder festhalten. Einmal, er ist ermordet worden. Und zum Zweiten, dieser Vorgang wird schon sehr, sehr kurze Zeit danach, also schon Mitte der 750er Jahre, als Martyrium bezeichnet und stilisiert. Für die Wirkungsgeschichte des Bonifatius ist es meines Erachtens unerheblich, ob er von Räubern erschlagen wurde, die nicht wussten, wen sie vor sich hatten, oder ob er von Menschen erschlagen wurde, die wussten, um wen es sich handelt und die ihn deswegen ermordet haben, denn er ist aus Missionsgründen dorthin gezogen. Das heißt, das war seine Intention. Man muss aber auch wissen, dass Bonifatius zu diesem Zeitpunkt und schon seit etwa 10 Jahren im politischen Raum des Frankenreichs mehr oder minder gescheitert war. Das heißt, er ist nicht mehr Teilnehmer der großen Kirchenversammlung von 745. Er spielt unter Karl Martells Sohn und Nachfolger Pippin keine Rolle mehr.
Wieso? Dinge,
weil die Zeit einmal über ihn hinweggegangen ist, weil man seiner offenbar nicht mehr bedurfte. Und das zeigen die Geschehnisse, die sich Ende der 730er Jahre in Bayern zugetragen haben. Er wohl auch ein sehr rigoroser, unbeugsamer Charakter war und andere offenbar geschmeidiger agiert haben und diese anderen Personen weiter im Vordergrund gestanden sind. Also es ist auch auffällig, dass in päpstlichen Quellen, es gibt ein sogenanntes Papstbuch, den Liber Pontificalis, da wird Bonifatius ein einziges Mal erwähnt, also weitaus weniger als man annehmen würde.
Stefan Freund über Bonifatius. Danke fürs Gespräch, Herr Freund. Jetzt lassen wir mal Friesland Friesland sein. Wir kommen endlich nach Fulda, wo er begraben liegt, Bonifatius, Matthias. Aber darüber gab es auch schon den einen oder anderen Streit, ja?
Ja, es gab Streit. Es war auf jeden Fall ziemlich makaber, wie ich finde. Zunächst mal wurde der Leichnam in Utrecht beigesetzt. Da haben ihn also Christen hingebracht, haben ihn dort beigesetzt. Und alsbald aber erschien eine Gesandtschaft des Bischofs von Mainz. Und der hatte jetzt nicht etwa die Idee, den Leichnam nach Mainz zu bringen, sondern nach Fulda in die Salvatorkirche. Und das wiederum hat die Bevölkerung von Mainz nicht so richtig gut gefunden und wollte also dagegen protestieren. Aber es ist dann so gekommen, dass der Leichnam hier nach Fulda gekommen ist und der Mainzer musste sozusagen, ich sag mal, den Kürzeren ziehen. Aber es ist nicht, also mir ist es nicht ganz klar, vielleicht können wir das gleich nochmal etwas deutlicher machen, was jetzt da der Hintergrund war, sich darüber zu streiten, ob er nun da oder dort beerdigt liegt.
Aber irgendwie hat man es friedlich beigebracht oder den Streit beigelegt, weil heute ist er hier.
Ja, heute ist er hier und der Streit zwischen Fulda und Mainz ist auch beigelegt. Das ist ja auch sehr schön so. Also das Bonifatius-Grab ist hier im Hohen Dom zu Fulda und in Mainz erinnert eine, wie ich gesehen habe, sehr mächtige Statue vom Mainzer Dom an, eben auch an Bonifatius. Und dort befindet sich auch, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Reliquiengrab für ihn. Also beide Städte haben etwas davon, aber warum es jetzt den Streit darum gab, das können wir ja gleich nochmal überlegen.
Machen wir jetzt, nämlich mit einem richtigen Lokalmatador bei uns auf der Bühne. Ich würde Thomas Heiler zu uns bitten, Kulturamtsleiter hier in Fulda und wirklicher Buff der Stadtgeschichte. Ein Applaus bitte. Herr Heiler, kurze Sache vorneweg. Verstehen sich Mainz und Fulda heute gut?
Ja.
Was sagt das Publikum?
Ja, ich glaube besser als mit Kassel.
Ja?
Ja.
Ah ja.
Und Wiesbaden wollen wir gar nicht erwähnen.
Okay. Okay. Wir kommen hier noch in die hessischen Untiefen.
Ja,
verstehe. Okay. Wir haben gehört, wo Bonifatius überall unterwegs war. Er ist dann wirklich durch die Mitte Europas gereist, immer wieder hin und her. Wie ist er denn aber irgendwann mal hier nach Fulda gekommen?
Gut, er hat ja selber verfügt, dass er hier bestattet sein will. Und nach Umwegen, die hier schon geschildert wurden, nach seinem Tod in Dokkum, über Utrecht, über Mainz, hat man ihn dann tatsächlich nach Fulda gebracht. Für Fulda bis heute natürlich ein Glück, denn wahrscheinlich gäbe es hier eine Siedlung, aber die Stadt Fulda wäre nicht die, die sie heute ist, weder in der Größe noch in der kulturellen, in der geschichtlichen Bedeutung.
Angefangen hat es mit einer Klostergründung hier, ja?
Angefangen hat es mit einer Klostergründung, die ist von Bonifatius in Auftrag gegeben worden. Sein Schüler Strumius, kein Angelsachse, sondern ein Bayer, aus der Nähe von Moosburg. hatten wir schon gerade mit dem Herrn Freund in Bayern hier gehabt. Und ein Bayer hat im Auftrag des Bonifatius hier ein Kloster gegründet. Wie Bonifatius sagt, in einem Schreiben an Papst Zacharias, er habe das Kloster mitten in der Einöde, in einer Gegend voller Weltabgeschiedenheit, inmitten der Gegend nun seiner Predigt nun gründen lassen.
Ja. Mhm. Mitten in der Weltabgeschiedenheit. Jetzt hat er ja nicht nur ein Kloster in Fulda gründen lassen, sondern auch an anderen Standorten. Warum wurde dieses hier so wichtig? Warum wurde der Standort Fulda dann irgendwann so wichtig?
Ja, natürlich dadurch, er hat es schon als eine Art Musterkloster betrachtet, so schreibt er es auch an den Papst, und er hat diesen Ort als seine Grablege bestimmt. Und wer einen Heiligen im Mittelalter nun in seinem Kloster hatte, der hatte nun die Fürsprache durch diesen Heiligen, das war ganz wichtig. Das ist für uns heute schwer vorstellbar, aber diese Fürsprache durch die Heiligen ist was Essentielles für die frühmittelalterliche Glaubensvorstellung. Und Fulda hatte nun diesen Heiligen in seinem Kloster, und 3 Wochen nach seinem Tod setzen die ersten Schenkungen ein an dieses junge Kloster, an den Altar des heiligen Bonifatius. Gelder, Ländereien und auch Manzipien, Leibeigene, sind auch geschenkt worden. Mhm. Ja, so wurde Fulda bald sehr, sehr reich, ein Großgrundbesitzer, möglicherweise größte Großgrundbesitzer, müssen wir noch Losch anschauen, aber im Frankenreich der damaligen Zeit.
Das setzt sich doch dann aber auch fort über die Zeit, oder? Ich meine, wenn man so einen Heiligen, die Gebeine eines Heiligen in der Stadt hat, wird es zum Pilgerort, es kommen viele Menschen, es gibt eine Struktur, einen regelrechten Tourismus, könnte man fast sagen, der drumherum entsteht.
Das gibt es. Das Kloster ist sehr früh gewachsen. Wir haben im 9. Jahrhundert, im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts schon über 600 Mönche hier in direkt im Hauptkloster und den Nebenklöstern. Aber es gab auch Streit deswegen im Kloster. Es gab richtig, um es deutsch zu sagen, es gab Zoff. Die Teile der Mönche haben sich dann an Karl den Großen gewandt, dass er den Streit schlichten soll. Weil die Mönche haben gesagt, und ein Teil der Mönche, ja, wir sollten hier ora et labora, wir sollten beten und arbeiten in der Einsamkeit nach benediktinischem Ideal. Und jetzt machen wir so eine Art Konzern. Wir haben hier viele Ländereien, die müssen verwaltet werden. Es wird eine riesige Kirche gebaut. Also das sieht nicht mehr nach Weltabgeschiedenheit aus. Mhm. Also es gab dann schon Spannungen innerhalb des Klosters, schon recht bald nach der Gründung, 2 Generationen danach.
Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Bonifatius ist ja auch ein Heiliger. Ich hätte jetzt hier am Anfang nicht die Hand gehoben, bin also konfessionslos. Ich habe keine Ahnung, wie man heilig wird. Könnten Sie das mal erklären, Herr Heiler? Wie ist Bonifatius heilig geworden?
Ja, also zu seiner Zeit gab es keine förmlichen Kanonisierungsverfahren, wie wir das heute haben. Also er war schon quasi mit seinem Tod, mit seinem Martyrium, war er ein Heiliger. In England hat man ihn schon wenige Wochen nach seinem Tod auf einer Synode zu einem Patron Englands erklärt, neben dem Gregor dem Großen und dem Augustinus von Canterbury. Also mit dieser Ehre war er Heiligen gleich, ja, ohne dass es eines förmlichen Kanonisierungsprozesses bedurft hätte, ja, wie man es heute haben.
Dann nehmen wir den anderen Titel, den Apostel der Deutschen. Ich weiß, kontrafaktische Geschichte ist immer so unbeliebt, aber würden wir immer noch alle unter der Donaueiche hocken, anstatt in Kirchen zu gehen, wenn es diesen Apostel der Deutschen nicht gegeben hätte? Also wie wichtig ist er für die Christianisierung?
Natürlich hat er eine wesentliche Rolle gespielt, aber es gab ja andere. Und ich glaube, der christliche Glaube wäre jetzt nicht nur durch ihn fortgetragen worden, aber er hat natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Das stimmt. Und insofern Apostel der Deutschen, wäre noch einiges dazu zu sagen.
Ja, sagen Sie doch.
Ja, also es ist nicht hier natürlich der klassische Apostelbegriff, also derjenige oder die 12 Apostel, die von Jesus Christus ausgesandt wurden, um den Glauben zu verkünden. Wir sprechen heute vom Apostel der Deutschen, von Kyrill und Method als den Aposteln der Slawen, vom Ansgar als Apostel des Nordens. Und diese Aposteleigenschaft, die hat Fulda schon recht früh, also das sieht man, wie der Heilige auch schon früh instrumentalisiert wurde. Diesen Apostelbegriff hat Fulda in seiner Geschichtsschreibung schon recht früh eingefügt und gesagt, wir haben hier den Apostel, also zunächst mal nur ein Apostel, Abrabanus Maurus, der große Gelehrte des 9. Jahrhunderts, hat von ihm als Apostel gesprochen. Und im 12. Jahrhundert kommt ein anderer Fulda ein, spielt ein berühmt-berüchtigter Fulda, ein Mönch namens Eberhard. für manche einer der schlimmsten Fälscher des Mittelalters. Er war zumindest ein richtiger Schlingel. Also wir sind immer noch auf seine Geschichtsschreibung angewiesen, weil viel bei ihm nur bei ihm überliefert ist. Aber er hat auch fröhlich Urkunden gefälscht. Mhm. Und er hat auch eine Urkunde nun fabriziert, in der er nun formuliert hat, dass vier Bischöfe und der Willibald nun an das Kloster Fulda nun Schenkungen gemacht hätten, dass quasi ganz Deutschland mehr oder weniger Fulda zinspflichtig sei. Und hat es auch damit, und hat es nun auch damit begründet, dass nun Fulda nun den Apostel Galliens und Germaniens in seinen Mauern, das Kloster in seinen Mauern haben. Also auch hier der Apostelbegriff wieder eingeführt zu ganz materiellen, direkten Zwecken. Und dann, wie wir schon gehört haben, im 16. Jahrhundert, Bonifatius dann der Apostel der Deutschen, ja, also eine spätere Hinzufügung.
Vielleicht mal jenseits der Deutschen. Sie haben mir vorhin schon im Vorgespräch erzählt, Herr Heile, dass Sie ganz interessant finden, dass Konrad Adenauer 1954 diesen Bonifatius als Europäer bezeichnet hat, also ihm eine europäische Perspektive verliehen hat. Wie hat Adenauer das erklärt oder begründet?
Also man hat es schon im Umfeld des Bonifatius-Jubiläums 2004 bemerkt, im Rückblick auf das Jubiläum 1954 war Konrad Adenauer hier bei den Bonifatius-Feierlichkeiten und er hat auf einmal das neue Fass aufgemacht, Bonifatius, der große Europäer, dessen Missionsgebiet also über Frankreich, Deutschland ging und weit in den Norden und auch weit in den Süden. Und man hat es auch damals damit erklärt, ein Europa, das durch nationale und Faschismus in den Abgrund gestoßen wurde. Adenauer, der versucht hat, nun eine Westbindung hinzubekommen, die sowohl in seiner eigenen Partei nicht ganz unumstritten war. Die SPD hat mehr auf eine schnelle deutsche Einigung gesetzt wieder. Und Adenauer wollte nun die europäische Perspektive eröffnen. Zusammen, und man hat dann auch darauf hingewiesen, Adenauer als Rheinländer, Schumann als Lothringer, de Gasperi als jemand aus Trentino, dass die Leute aus den Grenzregionen ganz anders über ein geeintes Europa nachgedacht haben. Und für Adenauer war das, naja, ich nehme an, er hat es vielleicht auch inhaltlich getragen, aber für Adenauer war das auch ein ganz gutes Mittel nun, seine Westbindung nun besser zu begründen, indem er Bonifatius als Baumeister eines christlichen Abendlandes, eines christlichen Europa nun dargestellt hat.
Vielleicht ein unverfänglicher Deutscher, den er da mal als Schablone zur Hand hatte.
Ne? Ein unverfänglicher Deutscher.
Ja. An der Stelle Grüße an eine Stunde History-Kollegin Luisa Philipp. Die hat mir erzählt, bevor wir hierher gefahren sind, dass sie ganz großer Fan des Bonifatius Musicals ist. Ich wusste nicht, dass es das auch gibt.
Aber ja, ja? Natürlich, ja, ja. Das gibt es seit 20 Jahren hier. Eine Fulda-Produktionsfirma, Spotlight. Junge Leute damals 2004 haben aus einem Musical aus der Taufe gehoben, das dieses Jahr 2019 zum Stadt- und Klosterjubiläum nochmal aufgelebt wurde und 2024 jetzt nochmal mit einer Spielstätte direkt vor dem Dom mit hohem technischem Aufwand. Glänzende Inszenierung jetzt vor wenigen Wochen. Ich weiß die Zahlen nicht genau, aber glaube ich 40.000 Leute haben das in 8 Vorstellungen gesehen.
Wer also, hier im Saal war da? Ja, fast alle.
Kann natürlich sagen, an Originalschauplätzen, die gleiche Gruppe hat auch schon die Päpstin Johanna aufgeführt. Da wird auch immer gefragt, wo die Originalschauplätze sind. Da wird es ein bisschen schwieriger.
Historiker Thomas Heiler in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Heiler. Eigene Gruft, eigenes Musical, besondere Beziehung, Fulda und Bonifatius. Gleichzeitig, Matthias, muss man jetzt mal fairerweise sagen, dass Bonifatius nun auch nicht der erste Missionar in Europa war und auch hier in Fulda nicht das erste Kloster auf Erden errichtet wurde. Also wann kam das Christentum hier in Europa so richtig in die Pusche?
Ja, also nicht nur mit den Klöstern, aber immerhin, die waren ein wesentlicher Teil. Ja,
unbedingt.
Und wenn man so will, dann könnte man auch die Eremiten in den ersten nachchristlichen Jahren und Jahrzehnten in Rom dazu nehmen. Das waren ja auch zurückgezogene Orte, wenn man es auch etwas unter anderem Vorzeichen. Das älteste Kloster übrigens steht nicht etwa in Deutschland, sondern in Ägypten. Es wurde gebaut 361 nach Christus, das Kloster des heiligen Antonius. Das war aber koptisch-orthodox und ist heute auch noch ein Pilgerort in der Wüste Ägyptens. Und man kann das auch noch angucken, also da kann man auch hinfahren. Mhm. Aber in Europa ist das erste Kloster, jedenfalls das, was ich gefunden habe, das Kloster in Marmoutier im Elsass. Und da gibt's auch noch eine schöne Geschichte zu erzählen, weil derjenige, der das Kloster gegründet hat, ist derjenige, Bischof, von dem wir die Geschichte mit dem Mantel kennen, also der heilige Martin von Tours, der in bitterer Kälte seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt hat oder haben soll, war der Urheber dieses Klosters und hat es eben gegründet. Das soll das älteste in Europa sein, im Elsass.
Deshalb laufen wir im christlichen Armenland, also bauen wir nicht nur Weihnachtsbäume auf, sondern laufen auch noch mitten in der Novemberkälte.
Halbnackt
mit Laternen und Weckmann im Dunkeln durch die Kälte, muss man mögen. So, was wurde denn in diesen Klostern, die dann aber hier überall gegründet wurde, so gemacht?
Ja, also ich muss dazu gestehen, ich war noch hier in einem Kloster, aber ich weiß, dass dort, ich habe es schon mal besucht, aber ich habe da nicht gelebt, aber ich weiß, dass zu der Zeit und auch später noch dort sehr viele Dinge passiert sind, die unseren Kontinent, sage ich mal, die Konturen gegeben haben. Also es war ein natürlich Studiumort für die Bibel. Da waren viele Menschen mit beschäftigt, selbige zu lesen, abzuschreiben, Dinge darüber zu texten. Der Tag war sehr stark reglementiert, also man stand zu bestimmten Zeiten auf, dann gab es Gebete, dann gab es Schulungen, gemeinsame Veranstaltungen. Und etwas später, so zur Zeit Karls des Großen, das passt dann ja auch gut zusammen, hat der jedenfalls suchte sozusagen Schulen. Also er wollte Bildung auch machen, also er war ja auch ein großer Bildungsreformer. Und dann entstanden in den Klöstern die sogenannten Skriptorien. Also da wurde dann Schreiben nicht nur gelernt, sondern auch praktiziert. Und es gab gleichzeitig auch sehr viele handwerkliche und landwirtschaftliche Betriebe, die in den Klöstern oder um die Klöster herum betrieben wurden. Und es gab etwas, was ich dann auch ganz wichtig fand und was ich auch interessant finde, Gärten mit Heilkräutern und ähnlichen Dingen. Hildegard von Bingen, sehr viel später, ist aber auch da eben ein Stichwort zu. Und was eben auch, ich sag mal, die eine große Seite der katholischen, in diesem Falle Kirche, weil die protestantische Kirche gab es ja erst später, ist das soziale Engagement, also die Hilfe für Kranke, für Schwache. Und denen wurden die Klostertore aufgemacht, ihnen wurde geholfen. Und damit ist sozusagen auch ein Teil, ich sag mal, des Sozialstaats Europa damit auch eben grundiert.
Karl der Große haben wir jetzt wieder gehört. Es ging auch wieder um die Franken. Es müsste klar geworden sein, dass die nicht unwichtig sind für die Christianisierung Europas. Eigentlich sind sie sogar essentiell. Und was seitdem bis heute passiert ist, wollen wir jetzt noch mit Kunsthistoriker und Kirchenfachmann Christoph Stiegemann besprechen. Kommen Sie zu uns. Hallo. Irgendwo auf diesem langen Weg von damals nach heute, Herr Stiegemann, ist Europa christlich geworden, jahrhundertelang, kann man sagen, praktizierend, heute mindestens noch geprägt. Was das auch heißt, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber war das Frankenreich tatsächlich die Keimzelle all dessen?
Also das ist sicherlich ein ganz gewichtiger Faktor gewesen. Aber die Christianisierung ist ein unendlich komplexer, sich über Jahrhunderte erstreckender Prozess und Vorgang. Und das hat sich wirklich über in dieser besonderen Form natürlich bei Missionaren wie Bonifatius, auch Willibrord, nicht sein älterer Kollege, auch aus dem Angelsachsen hier aufs Festland zu den Friesen kommt. Übrigens morgen, am 7. November, hat er Namenstag.
Ah ja.
Nicht? Also Vormerken im Festkalender,
ja.
Charakteristisch für das, was natürlich Kirche leistet. Das heißt, sie rhythmisiert auch die Zeit. Nicht? Die Feste, die heiligen Feste, wir haben den heiligen Martin gerade angesprochen, das Weihnachtsfest zum Eingang.
Ja. Das ist jetzt so eine Zeit, ne? Von den Martinsläufen über Weihnachten.
Genau,
so
hat man nicht? Das sind Dinge, die eigentlich also eine Struktur stellen. Und das ist über diesen Vorgang der Christianisierung hier dann eingeführt worden. Der Punkt ist natürlich, dass wir mit Bonifatius und Willibrord Größen haben, die das aus England kannten und die sich dann erstmal gewissermaßen die Köpfe der indigenen Kulturen hier vorgenommen haben. Nicht? Da wurde gewissermaßen von oben nach unten missioniert. Also die Könige, wenn der Radbot, nicht der Fürst der Friesen, wenn der sich dem Christentum erschloss, dann war klar, dass der Stamm, nicht in gentilen Religionen ist das so, nicht es ist keine Religion, die sich ans Individuum wendet, sondern es sind wirklich Gesellschaften, Stämme. Und wenn der König sich taufen lässt, dann tut das seine ganze Klientel. So agieren Bonifatius, so agiert Willibrord, aber es gab im Grunde auch, und da sieht man diesen unglaublichen Drang, sich wirklich dieser Botschaft hinzugeben, also dieses geht hin zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, dieser Auftrag, da gibt es zum Beispiel die beiden Ewalde, kamen auch von der Insel, nicht so in fellbespannten Booten haben die sich dann quasi über den Kanal aufgemacht. Und der schwarze und der weiße Ewald sind die Lippe raufgezogen, ohne den Schutz der fränkischen Hausmeier, und sind vermutlich in der Höhe von Applerbeck, also bei Dortmund, erschlagen worden. Nicht? Also die sind ohne doppelten Boden und Schutz, wirklich so für mich so Beispiele, was eigentlich die Kraft auch der Christianisierung ausgibt.
Aber jetzt schmeiße ich mal ein schlimmes Wort in den Raum, ist ja fast fanatisch.
Das ist ja, aber fanatisch ist im Grunde etwas für uns heute natürlich schon die Peregrinatio. Ne? Herr Freund hat es gesagt, das war im altirischen Recht, war das die Verbannungsstrafe. Mhm. Das heißt, wer aus der Klientel ausgesondert wurde und in die Verbannung geschickt wurde, das kam einem Todesurteil gleich. Und die Missionare machen genau das. Nicht? Wir setzen uns genau diesem aus, wir fahren auf den Kontinent, wir wissen nicht, was uns erwartet, und tun das im Sinne dieses Auftrags, geht hin und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Nicht eine Kraft, die natürlich auch dann prägt und formt, auch beeindruckt. Mhm. Nicht? Und das hat sich dann auf den Pilgerstraßen zugetragen, nicht die Gemeinde des heiligen Bonifatius hier, aber auch die vielen Reliquien. Also das ist auch fürs Christentum dann ein wechselseitiger Prozess des Kulturtransfers. Die nahmen dann auch viel von den indigenen Religionen auf. Nicht, was wir dann haben mit Prozessionen durch die Feldmark, nicht, wo Kultstätten der indigenen Religion aufgenommen wurden und christlich uminterpretiert. Mhm. Also wirklich ein ausgesprochen spannender Prozess, so dass man fast sagen könnte, also Europa ist auf den Pilgerstraßen entstanden und das Christentum ist seine Muttersprache. Nicht ein schönes Zitat, wird eigentlich Goethe zugeschrieben, stammt aber nicht von ihm, aber
von wem?
Hätte von ihm stammen können. Ja. Ich weiß es nicht.
Ah ja, okay.
Ist aber schön und bringt es auf den Punkt. Nicht? Was das Christentum leistet, ist gewissermaßen eine Erfahrungserzählung, einen Erzählraum herzustellen, der dann wichtig wird für die Entwicklung Europas.
Sie haben gerade von diesen wechselseitigen Einflüssen gesprochen. Ja. Und da muss ich jetzt nochmal an die Donaueiche denken, weil das hat mich eigentlich an das erinnert, was man ja aus dem asiatischen Raum als Synkretismus kennt. Ne? Also ganz konkret, ich kann Buddhist sein, aber es ist dann eben auch kein Problem, wenn ich mir einen Shinto-Schrein für die Ahnen zu Hause ins Wohnzimmer stelle oder so. Hatten wir da eine kurze Phase des Synkretismus in der europäischen Geschichte, wo man morgens in die Kirche und abends zur Donaueiche gehen konnte?
Also für die indigenen Religiösen war das mit Sicherheit so der Fall. Mhm. Nicht? Die erlebten dann den Fall der Donaueiche und erkannten darin den stärkeren Gott, denn das hatte keine Konsequenzen. Also normalerweise hätten sie irgendetwas Furchtbares, ist ja wunderbar eingeführt worden, eben.
Nicht? Donnerschlag oder so.
Donnerschlag erwartet, ja. Nicht? Also es passierte nichts. Und das ist dann aus der Wahrnehmung der indigenen Religionen eigentlich der stärkere Gott des Christus, der das im Grunde, und dem man sich dann zuwendet. Nicht? Also ja. So die Anfangs- und Eingangssituation, nur das sind wirklich Phänomene an der Oberfläche. Nicht? Also da blieben auch viele heidnische Praktiken noch an der Tagesordnung. Nicht? Das mischte sich auf eine ganz eigene Art und Weise, nicht? Ging sowohl ins Christliche als auch ins Heidnische. Und deshalb sind die Klöster so wichtig, denn die haben dann wirklich durch ihre Kontinuität in der Versorgung dafür gesorgt, dass sich das Christentum auch inkulturierte, also auch in solche Gegenden Eingang fand, die zuvor eben halb pagan noch in ihrer Vorstellungswelt verblieben.
Zu den Klöstern kommen wir gleich nochmal, Herr Stiegemann, lassen Sie mich noch.
Wichtig ja? Aber auch für die, okay. Für die Struktur jetzt wirklich der Christianisierung, ja. Das ist eigentlich ein Stück weit Antike, das ist Rom, denn was die mitbringen, sind raumgliedernde Ordnungsstrukturen. Nicht, denn die Bistümer zum Beispiel, die Diözesen, die dann gegründet werden, mit den Bischofssitzen, die Diözese ist ein Begriff, nicht, bei Cicero zum Beispiel einer römischen Verwaltungseinheit. Also die raumgliedernde Ordnungsstruktur ist etwas, was quasi als Erbe der Antike in den Norden gebracht wird, mhm. Auch in Bereiche, die Rom nie erreicht hat. Nicht? Und da gab es hier nun keine Städte. Und Karl der Große sagt, okay, wenn es keine Städte gibt, wie im mediterranen Raum, dann gründen wir die an wichtigen Orten, Schnittpunkten von Straßen. Nicht? Paderborn zum Beispiel ist eine Gründung am Schnittpunkt der West-Ost-Achse, dem großen Hellweg, und der Via Regia, die von Frankfurt nach Bremen führt. Mhm. Nicht? Da bauen die Franken ihre Burg, da wird die erste Kirche gebaut, da entsteht ein Bischofssitz. Nicht? Und so strukturiert sich wirklich dieser neu auch dem Fränkischen Reich hinzugewonnene Raum.
So, Herr Stiegelmann, jetzt haben Sie aber selbst mir im Vorgespräch noch gesagt, es gäbe aber ein Wort, das man bei all dem nicht vergessen darf, und das heißt Gewalt.
Richtig.
Denn es gab eben auch die, die sich gewehrt haben gegen all das und gegen die damit Gewalt vorgegangen wurde.
Richtig. Das ist ein Phänomen, was wir also im Grunde, also diese sogenannte negative Mission, nicht? Das findet sich schon in der Auslegung bei Augustinus, der sagt, wir wollen die Menschen dem Christentum zuführen, aber das Heidentum bekämpfen. Das heißt, die Götzen, nicht? Also dieses Gegenbild, was da aufgebaut wird. Und das verselbstständigt sich insbesondere dann im Zuge der kriegerischen Expansion der Franken im Bereich der Sachsen. Nicht? In der ganz heißen Phase des Sachsenkrieges heißt es bei Karl dem Großen sogar Tod oder Taufe. Also entweder lasst ihr euch taufen oder ihr seid des Todes, also die Schwertmission. Nicht? Die eiserne Zunge Karls. Und das hat wirklich enorme Menschenleben gekostet, nicht? Dieser gewalttätige Vorgang, um darüber dann pro forma, nicht? Also die sächsische Taufgelübnis macht das deutlich, pro forma also wirklich jetzt diese sächsischen Stämme dem Christentum zuzuführen.
Wenn wir jetzt heute Weihnachten feiern oder Ostern oder zu St. Martin mit dem Mantel durch die Dunkelheit laufen, spüren wir dann immer noch ganz konkret das, was vor über 1000 Jahren hier in Europa angefangen hat?
Das ist, denke ich, wenn wir es wahrnehmen, gefühlt durchaus präsent. Mhm. Pascal sagt und spricht so vom Denken des Herzens. Nicht? Das ist also das, was Reliquien sind. Also dass wir Unterpfänder haben, die uns quasi mit der Welt der Heiligen verbinden. Nicht? Da schwingt was nach, was eigentlich wirklich so als menschlich-anthropologische Grundstimmung, Konstante, da eine Rolle spielt. Und das zeigt sich dann auch so in der Prägung wirklich, was Europa im Westen im Grunde auszeichnet. Nicht? Diese Größen, die dann also über das Christentum kommt, die Schrift. Nicht? Also die Sachsen waren eine schriftlose Größe, nicht? Und das wird Zug um Zug dann eingeführt und über die Heiligen, also gerade Martin, nicht? Ist der Hausheilige der Merowinger, hat eine uralte Tradition und das lebt quasi in den Köpfen bis heute fort.
Aber diese Prägung lässt vielleicht auch nach, oder? Wenn wir uns die Kirchenaustritte anschauen, den wissenschaftlich-kritisch-rationalen Blick auf die Welt, der Weihnachtsmann trinkt Coca-Cola. Und ich fand das ganz schön, als Angela Merkel vor ein paar Jahren gesagt hat, na, die über den Untergang des christlichen Abendlandes jammern, die sollten mir erstmal erklären, was eigentlich an Pfingsten gefeiert wird. Was ich auch nicht so richtig beantworten könnte, wenn ich da irgendwas mit dem Heiligen Geist jedenfalls.
Aber, richtig.
Genau. Aber wie gesagt, konfessionslos, ich muss mir nichts vorwerfen. Also wie viel christliches Abendland ist da noch?
Also christliches Abendland sei dahingestellt, aber in der Gliederung zum Beispiel. Also wenn wir jetzt unsere Zeitrechnung, nicht? Anno Domini im Jahre des Herrn 2024 stehen wir hier am 6. November. Nicht? Das sind einfach Konstanten und Größen, die sind existent. Und das darin sind dann wirklich in diesen Grundlagen sind die Errungenschaften der Christianisierung durchaus präsent. Und wenn man das neutral sieht von den Institutionen, inwieweit sie abwirtschaften oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber das sind Größen, die meiner Ansicht nach wichtig sind, um wirklich diese große Erzählgemeinschaft, nicht, das, was Europa dann im Grunde auch ausmacht, zu kennzeichnen.
Danke, Christoph Stiegelmann. Bleiben Sie bei uns auf der Bühne. So, Matthias, was feiern wir denn an Pfingsten?
Bitte was?
Was feiern wir denn an Pfingsten?
Was feiern wir an Ostern?
Ja,
was feiern wir an Ostern?
Und selbst wenn du es nicht weißt, haben wir ja gerade gelernt, sind wir auf diesem Kontinent trotzdem eben geprägt von diesem christlichen Erbe.
Und ich das nicht genau weiß, oder ich weiß es schon, aber ich habe es nicht gesagt natürlich.
Ja, natürlich.
Selbst ich würde sagen, das ist tatsächlich ein christlicher Kontinent. Und das hat eine ganz große Konsequenz sozusagen, weil egal, ob wir jetzt in die Kirche gehen, egal, ob wir an Gott glauben oder nicht, auch egal, ob wir überhaupt jemals sozusagen davon sozusagen geprägt wurden, das gilt für Leute, die in dieses Land hineingekommen sind, Da merken wir und Sie, hier herrscht sozusagen das Christentum vor. Wir sind davon geprägt, wie er gerade sagte, unsere Kultur ist sozusagen ein Raum, der christlich war und auch ist. Es darf aber nicht dazu führen, das ist mein Petitum sozusagen für heute, es darf nicht dazu führen, dass wir das über die anderen stellen. Also es ist eine von vielen Religionen und jede Religion hat seine Stärken und Schwächen, jede hat seine Berechtigung. Ich denke so insgeheim, die glauben sowieso alle das Gleiche und insofern könnte man sich eigentlich mit ihnen auch ganz gut vertragen, weil der zweite Punkt Europas, und das ist jetzt noch ein bisschen ein anderes Thema, aber gehört auch hierher, Europa ist immer schon beeinflusst worden von anderen Philosophien, von anderen Denkrichtungen, von anderen künstlerischen Stilrichtungen, die nicht in der Mitte Europas entstanden sind, sondern an den Rändern und irgendwo ganz anders. Das heißt, wir alle sind eine wunderbare Mixtur aus alledem, aber der stärkste Teil in dieser Mixtur, das ist tatsächlich, glaube ich, jedenfalls das Christentum. Insofern sollten wir uns an den Spruch halten, jeder soll glauben, was er möchte. Aber Religion hat in der Politik nichts zu suchen und die Trennung zwischen Staat und Politik, zwischen Staat und Religion, Entschuldigung, ist eine der wesentlichen Merkmale unserer Demokratie, unserer Gesellschaft und die muss dringend erhalten bleiben.
Stefan Freund, Thomas Heiler und Christoph Spiegelmann, unsere Experten heute Abend, bitte Applaus. Danke, Fulda, dass wir da sein durften. Es war sehr schön mit euch. Das war eine Stunde History. Ich bin Max Dichmann. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Das war eine Stunde History live in Fulda. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr anderen auch mal Lust habt, uns live zu sehen, dann hätte ich jetzt noch einen Termin im März im neuen Jahr für euch. Am 7. März nämlich sind wir auf Zeche Zollverein in Essen. Da geht es dann um den Ruhraufstand 1920. Am 7. März in Essen in Zeche Zollverein und anmelden könnt ihr euch unter deutschlandfunknova.de. Guten Rutsch wünsche ich euch und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.